Ja, wir sind in Philipper 2. Schönen guten Abend alle zusammen, schön, dass ihr da seid. Ja, viele Grüße von Jörg. Er ist leider krank. Er hat sich eine Krankheit mitgenommen aus Indonesien und ist zu Hause und kuriert sich noch aus. Wir werden hier in Philipper weiterlesen und Ruben hat gerade gebetet, dass Gott der Gott ist, der das Universum, so ähnlich hat er das gesagt, zusammenhält. Und ja, das ist er. Amen dazu. Aber manchmal scheint es mir schwerer zu sein, eine Gemeinde zusammenzuhalten, als die ganzen Sterne des Universums. Ich weiß nicht, ob die Kraft, da wird Jens mir sicherlich nachher noch weiterhelfen können, ob die Kräfte im Universum so auseinanderdriften, wie manchmal die Kräfte in uns auseinanderdriften. Na, diese Kraft in uns, die uns auseinandertreibt, ist manchmal also stärker wahrscheinlich als die Kräfte, die im Universum so am Wirken sind. Und das scheint mir doch eine größere Aufgabe für unseren Herrn zu sein, als das Universum zusammenzuhalten, ist seine Gemeinden zusammenzuhalten, seinen Leib zusammenzuhalten. Denn die Sterne haben keinen eigenen Willen. Wir schon. Die laufen einfach auf ihrer Bahn, folgen irgendwelchen Naturgesetzen, wir nicht. Zumindest nicht immer. Wir sind nicht logisch, wir treffen unlogische Entscheidungen, Entscheidungen aus dem Bauch heraus, Entscheidungen manchmal. Manchmal sagen wir Dinge, die wir am liebsten dann sofort wieder in unseren Mund zurückstopfen würden, aber können es nicht mehr. Ja, da gibt's viele Kräfte in uns und um uns herum, die uns auseinander treiben wollen und das auch manchmal tun. Aber Paulus im Philipperbrief ringt er darum oder er sagt den Geschwistern, bleibt zusammen. Lasst euch nicht auseinandertreiben, bleibt zusammen. Seid eins in Jesus. Seid, ja, so zueinander wie Jesus zu seinem Vater im Himmel war und der Vater im Himmel zu Jesus. Habt diese Gesinnung untereinander, dass einer den anderen höher achtet als sich selbst. Bewirkt euer Heil oder das Heil der Gemeinde mit Furcht und Zittern, mit Inbrunst. Ob ich jetzt da bin oder nicht, sagt Paulus, arbeitet daran, dass ihr eins bleibt. Und der ganze Streit und die Unzufriedenheit, das ganze Murren, und hier spielt er sicherlich auch auf Israel an in der Wüste. Das ganze Murren, das soll aus eurer Mitte hinausgetan werden. Das ist Kapitel 2 vom Philipperbrief. Und wenn ihr das tut, sagt Paulus, jetzt gibt er diese Verheißung, ja, Anreiz dazu, das zu tun. Er sagt, wenn ihr das tut, dann werdet ihr leuchten wie die Sterne, wie die Himmelslichter in der Welt oder die Sterne am Nachthimmel, wie es die NGÜ übersetzt. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr leuchten. Und das fand ich doch ein wahnsinnig schönes Bild. Und ich fand das so schön, dass ich letztes Mal da einfach aufgehört habe aus Versehen und ganz vergessen habe, noch den ganzen Rest zu machen. Und jetzt möchte ich gerne hier weiterlesen, in Vers 16. Wie gesagt, wundert euch nicht, ich lese aus der Neuen Genfer, es ist etwas anders formuliert. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Haltet daher, also deswegen. Na, oder hier in der Elberfelder steht, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Und dieses Wort hier, Logos, ist uns wohl bekannt, aber es bedeutet eben nicht nur Wort. Wort ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Wir denken vielleicht, Paulus meint die Bibel. Vielleicht denken wir, Paulus meint die Philipper. Dass die Philipper ihre Bibel festhalten sollen. Ja, ich erlebe das hier sonntags öfter, dass Bibeln runterfallen. Mir ist es auch schon oft passiert, wenn man so ein bisschen einschlummert oder die Konzentration nachlässt. Ihr kennt dieses Geräusch, wohl bekannt in christlichen Kreisen. Eine Bibel fällt zu Boden. Haltet das Wort fest! Ist das damit gemeint? Ich glaube, es ist noch ein bisschen anders gemeint. Denn dieses Wort hier heißt nicht nur oder heißt nicht unbedingt Bibel. Zumal die Geschwister keine Bibeln hatten, die sie festhalten konnten im Gottesdienst. Also insofern mal ganz davon ab. Sie hatten auch keine Bibel, die sie zu Hause lesen konnten und studieren konnten. Wir haben diesen wahnsinnigen Luxus und wow, wir haben das Wort Gottes, wir können es lesen zu Hause, im Bett, auf dem Sofa, in der Küche, am Küchentisch und egal wo, im Badezimmer, auf dem Klo. Überall können wir das Wort Gottes lesen. Wir sind da echt verwöhnt, aber das hatten die ja gar nicht. Also das Wort hier wird auch übersetzt bei NGÜ mit Botschaft, wie wir schon gelesen haben. Haltet die Botschaft fest, die zum Leben führt. Und Botschaft drückt es, glaube ich, ganz gut aus. Dieses Logos kann eben auch ganz verschiedene Dinge bedeuten. Es kann eben Wort bedeuten, Botschaft, es kann bedeuten eine Rede. Ja? Zu reden oder eine Rede, vor allem eine Rede an jemanden zu richten, das kann Logos bedeuten. Oder einen Bericht zu geben. Jemanden einen Bericht geben. Oder es kann auch bedeuten, einen Befehl zu geben. Einen Befehl erteilen. Und derer sind noch viele andere Dinge, die es bedeuten kann. Und ich glaube, wir fahren hier mit dem Wort Botschaft ganz gut. Was war denn die Botschaft, die die Philippa gehört hatten? Was war denn die Botschaft, und wie gesagt, hier passt es eigentlich besser, Botschaft. Was war denn die Botschaft, die sie festhalten sollten? Das Wort Botschaft ist eigentlich, es kommt unglaublich oft vor in der Apostelgeschichte. Also natürlich auch deswegen, weil die Apostel rausgegangen sind mit einer bestimmten Botschaft. Und immer wieder steht da, sie verkündigten die Botschaft von Jesus Christus, sie verkündigten die Botschaft vom Reich Gottes. Und ihr seht das in allen Kapiteln oder in fast allen Kapiteln der Apostelgeschichte, kommt dieser Begriff Botschaft. Sie waren Botschafter und sie sind rausgegangen und haben diese frohe Botschaft hinausgetragen. Aber was war genau Inhalt dieser Botschaft? Was war denn das für eine Botschaft? Wir haben zum Beispiel vor zwei Sonntagen oder auch letzten Sonntag die Botschaft von Johannes dem Täufer gehört. Das war auch eine frohe Botschaft, aber in ernsten Worten. Es war eine heftige, frohe Botschaft. Eine frohe Botschaft, die einen ordentlich durchrüttelt und schüttelt. Dann geht der Arsch schon mal auf Grundeis, sage ich mal. Das war eine krasse Botschaft. Aber es war auch Evangelium. Und dann lesen wir im Markus-Evangelium eine ganz kurze Botschaft von Jesus, auch Evangelium. Tut Buße, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Denn das Reich Gottes, und das ist die frohe Botschaft, die Jesus oft gepredigt hat, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das Reich Gottes ist nahe. Ein ganz kurzes Evangelium, das Reich Gottes ist nahe. Wow. Unter Evangelium stellen wir uns oft so ein Setting vor von Lehrsätzen. Den Heilsplan Gottes verstehen wir oft als Evangelium. Der Heilsplan Gottes sozusagen. Erst ins Kreuz gegangen und so weiter und all diese Dinge. Evangelium ist aber auch eben, kann verschieden sein. Frohe Botschaft können wir auf verschiedene Art bringen. Aber Apostelgeschichte gibt uns einen super Überblick über die frohe Botschaften oder wir kriegen Einblick, was haben denn die Jungs überhaupt verkündet? Was war denn überhaupt ihre Botschaft an die anderen Juden, an die Israeliten, an die Heiden? Und wir haben so ein paar Einblicke. Zum Beispiel, als Petrus in dieser verrückten Situation ist, als er zu Cornelius gerufen wird. Und zuerst will er eigentlich gar nicht da sein. Und man spürt es direkt, wenn man die Geschichte liest, dass er sich irgendwie unwohl fühlt. Man merkt es dann dadurch, wie er dann reagiert, als der Heilige Geist kommt und alle Gott anbeten und wie er dann irgendwie erleichtert ist und sich einfach nur freut und sagt, boah, jetzt verstehe ich, dass Gott auch die Heiden erwählt hat. Aber hier, ich lese euch mal einen kleinen Ausschnitt vor aus Apostelgeschichte 10, Vers 34. Da predigt Petrus die Botschaft. Was ich euch bringe, ist die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkünden ließ. Es ist das Evangelium vom Frieden, durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Ihr habt sicher von dem erfahren, was sich im ganzen jüdischen Land zugetragen hat. Angefangen hatte es in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott war mit ihm. Wir Apostel sind Zeugen von all dem, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Und dann hat man ihn getötet, indem man ihn ans Kreuz hängte. Doch 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt und in Gottes Auftrag hat er sich als der Auferstandene gezeigt. Allerdings nicht dem ganzen Volk, sondern nur denen, die Gott schon im Voraus zu Zeugen bestimmt hatte, nämlich uns Aposteln. Mit uns hat er, nachdem er von den Toten auferstanden war, sogar gegessen und getrunken. Und er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkünden und zu bezeugen, dass er der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und über die Toten das Urteil sprechen wird. Schon die Propheten haben von ihm geredet. Durch ihn, so bezeugen sie alle übereinstimmend, bekommt jeder die Vergebung seiner Sünden. Jeder, der an ihn glaubt. Das war die Botschaft für Cornelius von Petrus. Petrus als Botschafter und Cornelius, wie gesagt, das hat eingeschlagen wie eine Bombe, diese Botschaft, dieses Evangelium. Es war eine frohe Botschaft. Dann sehen wir oder lesen wir in Apostelgeschichte 13, ein paar Kapitel weiter, noch eine Botschaft. Und zwar die Botschaft, die in der Synagoge von Antiochia gepredigt wird. Auch wieder von, was heißt auch wieder, aber diesmal von Paulus. Apostelgeschichte 13, Vers 23. Und ich kürze ein bisschen ab, weil die Botschaft von Paulus ist etwas länger in dieser Synagoge. Einen von Davids Nachkommen, das ist jetzt Vers 23, Apostelgeschichte 13. Einen von Davids Nachkommen hat Gott nun dem israelitischen Volk als Retter gesandt, wie er es zugesagt hatte, und das ist Jesus. Vorbereitet wurde sein Kommen von Johannes, der ganz Israel dazu aufrief, umzukehren und sich taufen zu lassen. Als Johannes am Ende seines Wirkens stand, sagte er zu den Leuten: Für wen haltet ihr mich? Ich bin nicht der, auf den ihr wartet, aber der, der nach mir kommt, der ist es, und ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Liebe Geschwister, ihr Nachkommen Abrahams und auch ihr anderen hier, die ihr an den Gott Israels glaubt, uns allen hat Gott diese rettende Botschaft gesandt. Die Einwohner von Jerusalem und ihre führenden Männer erkannten nämlich nicht, wer dieser Jesus ist. Sie verstanden auch die Voraussagen der Propheten nicht, deren Schriften doch Sabbat für Sabbat in den Synagogen vorgelesen werden. So kam es, dass sie ihm den Prozess machten, und gerade auf diese Weise haben sie die prophetischen Ankündigungen erfüllt. Obwohl sie nichts an ihm fanden, was den Tod verdient hätte, forderten sie von Pilatus, ihn hinrichten zu lassen. Durch das, was sie taten, ging alles in Erfüllung, was in der Schrift über sein Leiden und Sterben vorausgesagt war. Zuletzt nahmen sie ihn vom Kreuz herunter und legten ihn in ein Grab. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Und als der Auferstandene hat er sich über viele Tage hin denen gezeigt, die ihn auf seinem Weg von Galiläa nach Jerusalem begleitet hatten und die heute als seine Zeugen vor dem israelitischen Volk stehen. Und nun sind Barnabas und ich hier, um euch diese gute Nachricht zu überbringen. Was Gott unseren Vorfahren zugesagt hat, das hat er jetzt eingelöst, sodass es uns, den Nachkommen, zugute kommt. Er hat seine Zusagen erfüllt, indem er Jesus auferweckte. Damit ist eingetreten, was im zweiten Psalm steht, wo Gott sagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn von den Toten auferweckt und damit für immer der Verwesung entrissen hat, hat er mit folgenden Worten angekündigt: Ich werde euch die heiligen und unvergänglichen Gaben schenken, die ich David versprochen habe. Deshalb heißt es auch an einer anderen Stelle: Du wirst deinen Heiligen nicht der Verwesung preisgeben. Wie war es denn bei David, von dem diese Aussage stammt? Nachdem er den Menschen seiner Zeit so gedient hatte, wie Gott es wollte, starb er und wurde bei seinen Vorfahren begraben und sein Körper verweste. Der jedoch, den Gott auferweckt hat, verweste nicht. Ihr solltet daher wissen, Geschwister, dass es durch Jesus Vergebung der Sünden gibt. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft, die Gott euch verkünden lässt. Wozu das Gesetz des Mose nie imstande war, das hat Jesus möglich gemacht. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Jetzt liegt es also an euch, zu verhindern, dass das Unheil über euch hereinbricht, von dem im 12-Propheten-Buch zu lesen ist. Dort sagt Gott: Seht her, ihr, die ihr meine Weisungen missachtet, staunt, erschreckt und geht zugrunde. denn schon bald werde ich etwas ganz Außergewöhnliches tun. Wenn euch jemand davon berichten würde, würdet ihr ihm nicht glauben. Evangelium, frohe Botschaft. Sehr weit ausgeholt hier, aber doch herrlich, oder? Wie er von den Propheten kommt, wie er von David vor allem kommt. Krass auch, wie sehr er die Auferstehung betont, oder? Mir sagt neulich ein junger Bruder, also Auferstehung, ich würde am liebsten nur von Kreuzigung reden. Oder ich würde am liebsten eigentlich nur die Kreuzigung predigen. Oder na, so verstehen wir das aber manchmal, ne? Aber krass, wie hier im Mittelpunkt die Auferstehung steht für Paulus. Und wie er dann auf die Vergebung der Sünden kommt, durch die Auferstehung. Ne? Also verrückt. Aber, oder ungewohnt, nicht verrückt. Ich habe jetzt nicht gesagt, Paulus ist verrückt. Apostelgeschichte 17 und hier nur ein ganz kurzer Ausschnitt aus der Botschaft. Nur um mal so ein bisschen zu gucken, wie waren wirklich die konkreten Inhalte dieser Botschaft. Damit wir wirklich genau wissen, was haben die Brüder damals eigentlich verkündigt, als sie unterwegs waren. Apostelgeschichte 17, Vers 30. Paulus ist in Athen und verkündigt die Botschaft an ein paar Athener Philosophen oder gebildete Männer. Das kennen sicherlich einige von euch. Apostelgeschichte 17, Vers 24 erstmal. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr, über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Und jetzt in Vers 30. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Wenn Paulus also an die Philipper schreibt, haltet an der Botschaft fest, dann ist das diese Botschaft, diese Botschaften. Und er hatte auch den Philippern die gute Botschaft gebracht. Und daran sollten sie festhalten, an der guten Botschaft von Jesus Christus. Jesus Christus, dem Auferstandenen, dem Herrn der Herren, König der Könige. Und deswegen ist das auch, oder das ist eben auch diese Botschaft, die uns zusammenhält, die uns vereint. Paulus sagt, ihr werdet leuchten wie die Sterne am Himmel, indem ihr an der Botschaft festhaltet, auch als Gemeinde. Als einzelne Gemeindemitglieder und als ganze Gemeinde, haltet an dieser Botschaft fest von Jesus als dem Auferstandenen, dem Lebendigen, Jesus Christus. Und das macht uns eins. Und ich glaube, das hat Ruben vor zwei Wochen auch schon so gesagt. Und jetzt möchte ich mir mit euch drei dieser Sterne angucken. Wie gesagt, ihr werdet leuchten wie die Sterne am Himmel. Und jetzt gucken wir uns mal drei von diesen Sternen an. Denn jetzt kommen hier drei wunderschöne Sterne. Und das ist einmal Paulus, es ist einmal Timotheus und es ist einmal Epaphroditus, von dem ihr wahrscheinlich fast noch nie gehört habt. Epaphroditus. Man kennt seinen Namen leider gar nicht so, aber er scheint ein ziemlich krasser Typ gewesen zu sein. Also ein ziemlich genialer Bruder. Das wird Paulus gleich nochmal bestätigen. Und das, was jetzt gleich kommt, gerade wenn es um Timotheus und um Epaphroditus geht, das ist so ein Empfehlungsschreiben, ja. Also, wenn jetzt zum Beispiel Phil, der Gemeindepraktikum gemacht hat, sagt, ich brauche von dir so eine Art Empfehlungsschreiben für die Uni. Gesundheit. Oder ich will ein Stipendium haben. Dann schreibe ich so eine Art Empfehlungsschreiben. Auch für die Leute, die hier in der Gemeinde, die ehrenamtlich mitarbeiten, vor allem kommt dann vielleicht zum Tragen Kinderdienst, vielleicht Café International, irgendwelche anderen Sachen, die hier tut, für andere, für das Allgemeinwohl. Und dann stelle ich so eine Art Empfehlung aus für ein Stipendium von dem, was ich so von euch weiß. Und ich versuche dann auch nicht zu lügen, ja, oder es besonders schön darzustellen, aber ich versuche auch wirklich alles aufzuschreiben, was mir einfällt, was wirklich positiv ist. Und Paulus wird jetzt hier gleich ein tolles Empfehlungsschreiben, werden wir gleich lesen, was er den Philippern gibt über Timotheus und Epaphroditus. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man sich mal so hinsetzt und so eine Karte schreibt, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, so jemanden mal eine Karte schreiben, um ihn so zu ermutigen. Ne, ich mache das ganz manchmal für meine Jugendmitarbeiter. Dann setze ich mich so hin, dann nehme ich so einen Stift und dann auf einmal werde ich so, wie soll ich sagen, so melancholisch. Ich komme in so eine Kartenschreib... Also vor allem... Also ich weiß nicht, wie gerne ihr Karten schreibt. Manchmal so Geburtstagskarten und so schreibe ich jetzt nicht so gerne, weil das manchmal echt schwer ist. Was schreibt man da rein, jetzt außer diesem Standardtext? Aber wenn du mal jemanden so richtig ehrlich eine Karte schreiben willst, du willst ihm danken und du willst mal wirklich ihm sagen, boah, das ist echt cool, was du machst und das ist echt wichtig, dann komme ich immer in so eine komische Stimmung, in so eine melancholische, ja, bedeutungsschwangere Stimmung. Ja, also ich will dem dann so wirklich sagen, was ich so denke. Und wisst ihr, bei mir ist es so, vielleicht ist es bei jemandem, wenn er, was er nicht tun sollte, aber besoffen ist oder angetrunken, dann sind ja manche Leute ehrlicher. Wisst ihr, was ich meine so? Also nicht, dass ihr, macht das nicht, aber ihr könnt auch so einfach ehrlich sein mit Jesus. Aber ich kenne das so, ne, von meiner alten Zeit, so in meinem alten Leben, dass man da manchmal Dinge ganz ehrlich sagt. Weil vielleicht, das ist ja auch schlecht, aber weil manchmal so diese ganzen Schutzfunktionen irgendwie wegfallen und nicht mehr da sind und man ist irgendwie, ja, wie man ist, zumindest in einem bestimmten Punkt. Aber so ist es für mich, wenn ich eine Karte schreibe. Und dann schreibe ich so wirklich die heftigsten Sachen auf. Aber die ich auch wirklich, ich meine das total ernst. Und ich glaube, und ich schreibe dann Sachen auf, die ich mich nicht traue, den Menschen so ins Gesicht zu sagen, ja. Würde jetzt eine Amira das nicht sagen, so in dieses Gesicht, was ich hier vielleicht auf einer Karte schreiben könnte, wisst ihr? Weil ich dann rot werden würde oder ich wäre peinlich berührt. Nein, also nicht so, aber ja, weil ich das, keine Ahnung, das wäre mir irgendwie peinlich oder so, komischerweise, ja. Das ist, aber bei einer Karte geht es, wisst ihr? Da kann ich mal so richtig alles rauslassen. Positiv, ja. Und das ist richtig schön. Und ich, also für mich ist das total... Ja, wie soll ich sagen? Es ist echt befreiend so, weil man auch einfach mal den ganzen Dank so loswerden kann, den man vielleicht für jemanden hat. Mal die ganze Dankbarkeit. Und das finde ich jetzt hier auch, wenn wir das gleich lesen, das ist fast so, ne? Paulus schreibt hier den Philippern und so richtig vom Herzen gleich über die beiden Mitarbeiter. Aber erstmal sagt er noch was über sich selber. Und deswegen habe ich auch gesagt, nicht 2 Sterne, sondern 3 Sterne. Weil Paulus ist definitiv auch einer dieser 3 Sterne, die wir jetzt sehen werden. Und fangen wir mal an hier in Vers 16. Der zweite Teil, da sagt er nämlich, dann kann ich an dem Tag, an dem Christus wiederkommt, voll zuversichtlich entgegensehen oder glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst war. Und die Elberfelder übersetzt das ein bisschen anders. Haltet am Wort des Lebens fest, oder indem ihr am Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Also Paulus sagt, wenn ihr das wirklich umsetzt, boah, dann war das alles nicht umsonst. Meine ganze Arbeit, meine ganze Mühe, der ganze Aufwand, und das wäre so schön. Dann freue ich mich so richtig, wenn Jesus wiederkommt und dann kann ich euch vor Jesus so richtig loben. So, oh, was das für eine geniale Gemeinde ist in Philippi. Und dann freue ich mich richtig auf den Tag, wo Jesus wiederkommt und ich ihm gegenüberstehe. Also Paulus sagt, ich wäre so glücklich, wenn ihr das wirklich umsetzen würdet. Einfach, ja, einfach mir zuliebe. Das vielleicht nicht, aber er sagt schon, ja. Das würde mich auch glücklich machen. Und ich denke, er motivierte auch hier die Philipper nochmal, die ihn sicherlich auch kannten und gut kannten. Und dann sagt er in Vers 17, und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde, und Paulus schreibt das hier in Gefangenschaft, und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott ausgegossen wird, und dass eure Opfergabe vervollständigt. Den Dienst, den ihr Gott aufgrund eures Glaubens erweist, Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja Teil an der Freude, die euch alle erfüllt. Macht ihr es doch genauso. Freut euch und nehmt teil an meiner Freude. Selbst wenn ich sterbe, sagt Paulus, dann ist das einfach nur ja ein weiteres Opfer. Ich habe schon Opfer gebracht, aber das wäre noch so, sag ich mal, das i-Tüpfelchen. Ja? Und auch ihr Philipper, ihr erbringt Opfer. Euer Dienst, das ist das Opfer, was ihr bringt. Und selbst wenn ich sterbe, dann ist das nicht schlimm. Dann ist das nur ja wie so ein Trankopfer noch auf euer Opfer rauf. Ja. Und Trankopfer, da kann man sich vielleicht nicht so viel drunter vorstellen. Trankopfer, das waren Opfer, die ausgeschüttet worden sind. Aus so bestimmten Gefäßen, wenn ihr so wollt. Das haben die Juden gemacht. Da gab es ein Trankopfer unter den Juden. Es gab aber auch Trankopfer, war ganz allgemein üblich. Unter den Römern, unter den Griechen, alle haben Trankopfer gebracht, so ihren Göttern. Das war ganz normal. Und man hat dann Flüssigkeiten so als Opfer ausgeschüttet. Vielleicht an einem besonderen Ort, vor einem Altar. Und ganz üblich war es auch, das Trankopfer so obendrauf noch zu geben. Also man hat ein richtiges Opfer gebracht, sagen wir mal ein Tier, und dann hat man noch ein Trankopfer oben drauf geschüttet. So, noch ein zweites, kleineres Opfer. Es war jetzt kein großes Opfer, aber ein kleines. Aber man hat die Trankopfer auch, gerade in der römischen Welt, morgens und abends, einfach so, glaube ich, zu Hause. Einfach so, tscht, so ein Gläschen Wein, so ein bisschen Öl, einfach so sozusagen geopfert den Göttern. Und dann natürlich vielleicht noch mit einer kleinen Zeremonie oder so, einem kleinen Gebet. Und Paulus sagt, und er bezieht sich natürlich hier auf das jüdische Trankopfer, er sagt, ihr Philippa, ihr bringt das richtige Opfer. Und damit, weiß ich nicht, untertreibt er oder übertreibt er. Mein Dienst für euch, das ist doch nur so ein kleines Trankopfer noch oben drauf. So, wenn ich getötet werde, hey, ne, weint nicht, seid nicht traurig, freut euch mit mir, das ist eigentlich nur, ja, wie soll ich sagen, der letzte Schritt auf meinem Weg, wirklich, ja, mein Leben als Opfer hinzugeben. Das ist unser Paulus, krasser Typ, oder? Und wir wissen ja so viel über ihn, ich muss euch jetzt nicht noch viel über ihn erzählen. Sein ganzes Leben war ein einziges Opfer. Das hatte ja auch schon Gott ihm am Anfang gesagt, ne? Du wirst viel leiden. Und das hat er. Und sein Leben war Hingabe, Opfer. Er hat seine Zeit geopfert, er hat seine Energie geopfert. Wir wissen auch, dass er seine Gesundheit geopfert hat. Er hat das alles aufs Spiel gesetzt. Er hat das alles geopfert. Und weißt du, also, und er war nicht am Ende seines Lebens und hat geklagt, oh, ich habe so viel verpasst. Oh, dieses ganze immer arbeiten, immer dienen, immer unterwegs sein, niemals die Füße hochlegen, niemals mein eigenes Häuschen, mein eigener Garten, mein eigenes Pferd, nie meine eigene Familie, nie mal ein bisschen Zeit für mich. Nein, er hat gesagt, Freude. Das Ende seines Lebens war nicht meckern, es war nicht bedauern. Er stand nicht da und hat gesagt, ach du Scheiße, ich hätte alles anders machen sollen. Es war alles falsch. Es war alles verschwendet. Es war dumm von mir, so zu leben. Nein. Das Letzte, was er im Leben sagt, ist, freut euch mit mir, denn ich freue mich. Das ist schön. Ich freue mich. Und das finde ich total herrlich, dass Paulus gar nicht, er guckt nicht bitter zurück. Er schaut auch nicht bitter auf die ganzen Verletzungen, die er erlebt hat, wo Menschen ihn geschlagen haben, gefoltert haben, aber auch Geschwister in Gemeinden ihn verletzt haben. Ich denke an die Korinther-Gemeinde. Was hatte Paulus für Beef mit der Korinther-Gemeinde? Was hatte er für Kämpfe mit denen? Was hat er für Narben davon getragen, von diesen ganzen Streitereien und so? Gar nichts davon. Freut euch mit mir, erfüllt meine Freude. Freut euch und nehmt teil an meiner Freude. Und jetzt kommt Timotheus, der zweite Stern. Der erste Stern ist Paulus und er ist derjenige, der opfert, der bereit war, Opfer zu bringen. Der zweite Stern ist Timotheus. Übrigens hoffe ich, im Vertrauen auf den Herrn Jesus, Timotheus schon bald zu euch schicken zu können. Das wird nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir, weil ich durch ihn erfahren werde, wie es um euch steht. Ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belange kümmern wird wie er. Den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Ihr wisst ja selbst, was für ein bewährter Mitarbeiter Timotheus ist. Wie ein Sohn, der an der Seite seines Vaters, oder wie ein Sohn an der Seite seines Vaters, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Ihn also hoffe ich, so bald wie möglich zu euch zu schicken. Nur muss ich erst einmal abwarten, bis ich sehe, wie es mit mir weitergeht. Und im Vertrauen auf den Herrn bin ich überzeugt, dass auch ich selbst euch bald besuchen kann. Also wir sehen, auch Paulus rechnete damit, eigentlich wieder freizukommen aus dem Gefängnis. Das sagt er hier zweimal eigentlich. Aber hier ist Timotheus, hier ist die Empfehlung für Timotheus, hier ist diese Empfehlung für Stipendium, wenn ihr so wollt. Nein, es war einfach eine Empfehlung an die Gemeinde, denn es liefen viele auch komische Leute rum zwischen den Gemeinden. Das ist genau wie heute eigentlich. Ne? Man sollte nicht jeden Hans und Franz sofort aufnehmen in die Gemeinde im Sinne von: Hallo Geschwister, ich bin so und so und ich diene dem Herrn und ich würde hier gerne mal bei euch Sonntag die Predigt halten. Ja, wir kennen dich ja gar nicht, das ist nicht schlimm, ich bin Bruder im Herrn. Ich komme, was weiß ich, aus einer fernen Stadt, dem weit entfernten München. Und der Herr hat mir gesagt, ich soll mal hierher kommen und predigen. Dann sollte man vielleicht nicht gleich Ja sagen, denn auch da, genau wie heute, wie auch damals, liefen auch ziemlich viele schräge Vögel rum und haben sozusagen gesagt, ja, ich bin vom Herrn geschickt und ich bin Pastor, ich bin Missionar, ich bin Evangelist. Und Paulus warnt in seinen Briefen und sagt, da laufen eine Menge Leute rum, die machen das nur wegen ihrem eigenen Bäuchlein. Die waren vielleicht gar, das waren in dem Sinne keine Verrückten oder Verwirrten, das waren einfach Leute, die sind umhergereist, das war ihr Job, die haben davon gelebt. Und die haben sich verwöhnen lassen in den Gemeinden. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe mal zwei solche Leute bei mir zu Hause zu Besuch gehabt. Vielleicht erinnern sich noch ein paar Leute an dieses Pärchen. Die standen eines Tages hier bei den Löwenkindern, haben geklingelt. Ja, wir sind Missionare und wir wandern durch ganz Europa. Ne, die sind zu Fuß, wandern die durch ganz Deutschland, durch Europa, klingeln und so. Wow, also ich dachte erstmal, ja, okay. Und dann meinten die so, ja, können wir bei euch in der Gemeinde schlafen? Jörg war gerade nicht da. Irgendwie Peter war auch nicht da. Keiner war irgendwie da. Sigi war auch nicht da, glaube ich. Weiß ich, waren alle weg. Ich gefühlt der Einzige. So, ja, wir haben jetzt hier nicht wirklich Betten oder so. Ja, und dann war ich so, scheiße. Dachte ich so an Dirk und Inka. Mal irgendwie anrufen, ob das bei denen geht. Weil sie, irgendjemand meinte, sie haben was, einen Schlafplatz und so. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr da wart oder nicht, aber irgendwie habe ich euch nicht erreicht. Oder ich dachte dann so, nee, dann könnte ich eigentlich auch selber, dass sie bei uns schlafen. Ich wusste eigentlich schon von Anfang an. Ja. Jens. Nein, Gastfreundschaft, das weiß ich. Und das ist auch so, Gastfreundschaft ist eine ganz wichtige Sache. Und wir sollen wirklich gastfreundlich sein, das ist ganz wichtig. Und dachte mir so, ey, was soll's, weißt du? Wir nehmen die einfach mal auf. Ich habe Laura gefragt, so, okay für dich. Laura so, ja. So, ja, okay, lass uns das machen. Und das haben ja viele schon, ohne es zu wissen, Engel aufgenommen. Frag dich nur, welche Engel. Nein, Scherz beiseite, aber ich meine Abraham und diese drei Leute und so weiter, aber naja, wir haben dann gesagt, komm, ihr könnt bei uns schlafen. Die wollten eigentlich auch nur eine Nacht oder so, oder zwei. Daraus sind dann, glaube ich, 3 Wochen geworden, letztendlich. Die haben sich dann bei uns einquartiert, haben ein Bett gekriegt, haben sich echt wohl gefühlt, haben dann viel Fernsehen geguckt, viele Serien geguckt auf Amazon. Und DVDs, meine ganze DVD-Sammlung einmal durchgeguckt. Wir haben die natürlich auch verwöhnt, wir haben Essen eingekauft. Es war alles okay. Wobei es wurde dann so ein bisschen komisch nach einer Woche. So. Und so nach 2 Wochen meinten wir dann so, ja, wolltet ihr nicht weiter oder so. Und dann sagte er so, ja, aber deine Frau ist depressiv. Und Gott hat uns hergeschickt, um deine Frau zu heilen. Die hat Depressionen. Ich sage so, nein, meine Frau hat keine Depression. Doch, der Herr hat mir das gerade in der Gebetszeit gezeigt gerade. Und wenn ihr wollt, können wir hier bei euch wohnen bleiben und dann heilen wir deine Frau. So, nee. Ja, es kam nämlich noch krasser. Dann sagt er, ja, aber deine Frau wurde als Kind missbraucht und die hat das verdrängt. Ich sag so, ich glaube nicht, nein. Doch, doch, aber die hat das verdrängt. Und daran müssen wir arbeiten, dass ihr das wieder einfällt und dann können wir sie heilen. Also sie haben heftige Sachen aufgefahren. Was ich nicht wusste, ist, dass sie dasselbe meiner Nachbarin erzählt haben. Ne? Auch bei ihr hätten sie gerne eine Therapie gemacht. Und es war schon krass, also da wurde es wirklich komisch langsam und ich merkte immer mehr, dass ich die beiden loswerden muss. Und ja, wir haben das dann auch irgendwie gütlich uns geeinigt und gesagt, kommt, ihr müsst jetzt leider langsam gehen, wir bezahlen euch auch ein Zugticket, dann könnt ihr weiterfahren. Aber ich sag mal, solche Leute sind halt auch unterwegs. Ne? Wir sollen gastfreundlich sein, aber ich denke, deswegen und genau aus diesem Grund wurden Empfehlungsschreiben geschrieben, ja, also von auch gerade von Paulus. Ne? Er hat diesen Timotheus empfohlen. Das ist nicht so einer. Und deswegen sagt er auch, ne, der wird sich kümmern um euch. Ja, das ist ein Guter, das ist einer von den Guten. Der macht das nicht für sich. Und Paulus hat ja schon vorher in dem Brief ganz kurz angedeutet, ja, da gibt es Leute, die verkünden das Evangelium einfach aus den falschen Motiven. Aber eigentlich ist es mir, also in einem bestimmten Sinne ist es mir egal, Hauptsache es wird verkündigt. Aber wie gesagt, an anderen Stellen warnt er dann auch und sagt, prüft, wer da zu euch kommt, ne, und nehmt, also ne, prüft die Geister sozusagen. Denn es gibt genug Leute, die das einfach nur für sich machen. Und es ist krass, finde ich, wie er hier sagt, dass alle anderen, in Vers 21, den anderen geht es allen nur um sich selbst. Aber Timotheus war ganz anders. Timotheus ging es überhaupt nicht um sich selber. Er war wirklich einer von diesen Sternen. Timotheus war was ganz Besonderes für Paulus. Er sagt, da gibt es keinen einzigen von meinen Mitarbeitern, sagt Paulus, der so übereinstimmt wie Timotheus mit mir. Wir sind ein Herz und eine Seele. Wir haben dieselben Ziele. Wir haben dieselbe Vision. Und wir wollen Jesus von ganzem Herzen dienen. Und Timotheus war wirklich so einer. Der war ganz nah dran an Paulus. Und die beiden haben wirklich an einem Strang gezogen. Und er war genau wie Paulus, er kümmerte sich um die Gemeinden. Da, wo Timotheus war, er war nicht nur in einer Gemeinde, ich glaube, er war in mehreren Gemeinden und hat da unterstützt und geholfen, aber wo er war, da hat er nicht sich selbst gesehen, da hat er nicht gesehen, kriege ich noch genug ab vom Essen, kriege ich noch einen guten Schlafplatz, habe ich jetzt ein eigenes Schlafzimmer oder schlafe ich auf der Matratze im Wohnzimmer oder. Nein, er hat sich einfach um die anderen Menschen gekümmert und wie Paulus auch, seine Einstellung von Paulus war ja auch, ich kenne es reich zu sein, ich kenne es arm zu sein, ne, egal was kommt, ich nehme es, Hauptsache ich kann dem Herrn dienen sozusagen. Und ich glaube, so war Timotheus auch drauf. Er kümmert sich nicht um sich selbst. Hier in Vers 20, ich habe keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt. Und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belange kümmern wird wie er. Da gibt es keinen einzigen, den ich zu euch schicken könnte, der euch so nützlich sein wird wie Timotheus. Und das finde ich krass und interessant, denn es sagt auch ein bisschen was darüber aus, wie Paulus Verantwortung vergeben hat. Wisst ihr, was ich meine? Paulus hat nicht jedem einfach Verantwortung gegeben und hat gesagt, fahr mal zu der Gemeinde, ermutige die, fahr mal dahin, ermutige die. Nein, er hat sich schon überlegt, wen er da losschickt. Paulus hat sich schon überlegt, wen er zum Mitarbeiter macht. Er hat nicht einfach jeden zum Mitarbeiter gemacht, der wollte. Er hat sich die Leute schon angeguckt und hat sie angeschaut und hat gesagt, wie sieht deren Leben aus? Leben die für sich selber? Geht es denen darum, Pastor genannt zu werden, Diakon genannt zu werden, irgendeine Stellung in der Gemeinde zu haben? Lobpreisleiter zu sein, Lobpreismusiker, vorne zu stehen, im Mittelpunkt zu stehen, gehört zu werden, Gemeindeprophet und so weiter und so weiter. Oder geht es denn einfach um die anderen? Sind sie einfach da für die anderen? Und solche Leute hat Paulus gesehen und Timotheus war einer davon. Und Paulus hat diese Menschen Dienst, Verantwortung gegeben und hat sie losgeschickt zum Dienen. Und Paulus hat Timotheus mitgenommen. Und er schreibt es dann auch in 2. Timotheus 2,2, er schreibt dann auch an Timotheus und sagt ihm nochmal, wie Timotheus seine Mitarbeiter aussuchen soll. Und ich weiß, in unserer Gemeinde oder viele Leute kommen in unsere Gemeinde, gerade junge Leute aus anderen Gemeinden, aus anderen Städten, Studenten und so weiter und sagen, wie ihr hier in der Gemeinde eure Dienste vergebt und so weiter, das ist komisch. Ja, ich komme hierher, ich bin Musiker, Profimusiker, ich komme in eure Gemeinde Und ihr lasst mich irgendwie 2 Wochen warten darauf, dass ich vorne mitspielen darf. Oder ihr fragt mich nicht mal. Ja, ich übertreibe jetzt, ich überspitze das bewusst. Ja, in vielen Gemeinden ist es so, du kannst was, komm, du bist im Dienst. Du kannst was, du bist im Team. Du kannst was, jo, hau rein. Ne? Du kannst predigen, jo, predige. Du kannst Musik machen, mach Musik. Du hast prophetische Gabe, sei unser Prophet. Auch überspitzt gesagt. Aber es geht dann teilweise doch sehr schnell, ne, dass Leute einfach reinkommen. Ich habe das selber so krass erlebt. Leute kommen, in welcher Gemeinde bist du? In Hannover? So, ich war irgendwo in einer anderen Stadt unterwegs. Boah, krass, ich ziehe bald nach Hannover. Und ich habe die und die Gabe. Cool, ich würde dann gerne bei euch den Kinderdienst leiten. Jo, cool. Schön, komm doch erstmal, check uns erstmal aus, lern uns erstmal kennen. Und dann gerne, wenn das zwischen uns stimmt und wir sehen, dass Gott dich da begabt und er das bestätigt, ja, also warum nicht, ne? Aber Leute kommen manchmal so unter Attitüde, ne? So, boah, ich komme jetzt hier rein, ich krempel alles um, ich bin jetzt hier der Chef. Ne, ich hab so drauf, ne? Ey, die ganze Gemeinde in Hannover hat auf mich gewartet. Gut, dass ich jetzt hier bin und studiere in Hannover. Und Paulus war ein bisschen anders drauf. Ich glaube, er hat erstmal ein bisschen geguckt, was sind das für Leute? Haben die auch wirklich ein Dienerherz? Ne? Bevor jemand vorne steht, hat er ein Herz zu dienen. Ist das jemand, der, wie Timotheus, sich um die anderen kümmern will? Timotheus ging es doch nicht darum, vorne zu stehen. Timotheus ging es doch nicht darum, zu predigen, um gesehen zu werden. Timotheus ging es auch nicht, ich weiß nicht, ob er musikalisch war, es wäre ihm nicht darum gegangen, irgendwie im Mittelpunkt zu stehen, auf der Bühne bei irgendeiner frommen Show, sondern sein Wunsch war, dass die Gemeinde gebaut wird, gestärkt wird und dass die anderen Leute, dass es denen gut geht. Und das war sein Herz, dass es den anderen gut geht in der Gemeinde. Und solche Leute hat Paulus in den Dienst gerufen, solche Leute hat er ausgesendet und solche Leute sind in Verantwortung gekommen bei ihm. Und die anderen, die nur an sich selbst gedacht haben, nicht. So. Und ich denke, daran sollten wir auch festhalten, weil es eine gute Sache ist. Klar, wir sind vielleicht manchmal zu übervorsichtig. Aber ich denke, lieber einmal mehr hingucken und prüfen und Gott fragen und als zu wenig. Und dann irgendwelche, ja, Leute zu haben, die eben nicht an die anderen denken. Und 2. Timotheus 2, Vers 2, da sagt er eben, Timotheus, mein lieber Sohn, ich schlage das auch mal auf, 2. Timotheus 2, Timotheus, mein lieber Sohn, hier wieder die Anrede. Lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgabe brauchst. Und jetzt Vers 2. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir vor vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter. Damit ist jetzt nicht die Gemeinde gemeint, sondern die Leute in der Gemeinde, denen er einen Dienst geben will, die Botschaft zu verkündigen oder zu predigen. Gib das an zuverlässige und vertrauenswürdige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Timotheus, guck dir an wen du die Verantwortung in der Gemeinde gibst. Mach das nicht einfach so. Paulus sagt an anderer Stelle, leg nicht jemanden vorschnell die Hände auf. Guck erst mal, wer das ist. Schau erst mal, ob er dient, ob er wirklich ein Herz hat für die Leute. Dann leg ihm die Hände auf, dann ist wunderbar, dann soll er dienen und alles geben. Aber mach nicht zu schnell. Also schau dir die Menschen an. Guck nach Menschen, die fähig sind, die Verantwortung tragen können. Das sind die Menschen, Menschen, die zuverlässig sind. Denen gib die Aufgaben. Und dann lehre diese Menschen, mach sie fähig, den Dienst zu tun. Und ich denke, da können wir noch viel dazu lernen als Gemeinde. Wir müssen schauen, welche Menschen in unserer Mitte hat Gott befähigt, welche Menschen sind zuverlässig, vertrauenswürdig. Und diese Menschen, die müssen wir dann aber auch unter unsere Fittiche nehmen. Und das ist nicht nur Jörg, das ist auch nicht nur die Ältesten, sondern wir müssen gucken, wer hier ja, hat vielleicht eine Gabe von Gott, wen ruft Gott und wer dient, wer hat wirklich ein Dienerherz. Und dann wirklich Jüngerschaft praktizieren. Sich Zeit nehmen für diese Geschwister. Sie nach Hause einladen. Zusammen Bibel lesen. Darüber reden. Zusammen beten. Und einfach schauen, dass man diese Person aufbaut. In ihrem Glauben stark macht und ermutigt. Und zusammen dienen. So hat Paulus es mit Timotheus gemacht. Zusammen dienen. Und dann wächst so eine Person, so wie Timotheus. bis sie dann irgendwann wirklich reif ist, selber Verantwortung zu übernehmen. Und darin sind wir schwach und es wäre schön, wenn wir darin stärker werden. Und dazu gehört aber auch selber, bin ich jemand, der sich sozusagen befähigen lässt, biete ich mich an, wie irgendjemand mal gesagt hat, ist es wie beim Fußball manchmal. Bin ich in der Gemeinde und biete mich an? Signalisiere ich sozusagen, dass ich bereit bin zu lernen, dass ich bereit bin, ja, vielleicht für Jüngerschaft, vielleicht, dass mich jemand unter die Fittiche nimmt, dass jemand mit mir Bibel liest, dass mich jemand aufbaut und mir Verantwortung in die Hand drückt. Ne? Beim Fußball rufen die Leute, hier, ich bin frei. Rufe ich hier, ich bin frei. Hey, wenn ihr wollt, ich bin dabei. Ne? Ihr müsst nur was sagen. Und sonst bin ich gerne bereit, dazu zu lernen. Also, das war Timotheus. Timotheus war jemand, der hat nicht an sich gedacht, er war einfach wirklich ein Diener. Wirklich ein Diener. Und jetzt kommt der dritte Stern, unser Epaphroditus, von dem wir eigentlich fast, also ich glaube, ihr kennt den alle gar nicht und ich kannte ihn auch nicht bis heute Nachmittag. Allerdings habe ich, und ist Vers 25 von 2. Timotheus, allerdings habe ich es für notwendig gehalten, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, mein Bruder und Mitarbeiter, der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat. Das war ein Kämpfer, der hat für den Glauben gekämpft. Timotheus war ein Diener. Epaphroditus war ein Kämpfer. Er hat mit Paulus Seite an Seite für den Glauben gekämpft. Aber nicht so, wie heute viele Glaubenskampf verstehen, sondern das ist kein Kampf gegen Fleisch und Blut. Es ist ein Kampf für das Evangelium, für den Glauben, das Evangelium nach draußen zu bringen, die frohe Botschaft zu verkündigen, dass alle Enden der Erde das hören können. Also dieser Epaphroditus war ein Kämpfer und er hat mit Paulus gekämpft. Seite an Seite. Von euch dazu beauftragt, hat er mir in meiner gegenwärtigen Notlage geholfen. Und wahrscheinlich hat er Geld zu Paulus nach Rom ins Gefängnis gebracht von den Philippern. Und er war zuverlässig darin und er hat das wirklich gut gemacht. Aber auf der Reise zu Paulus ist er wahrscheinlich krank geworden. Das lesen wir jetzt hier. Aber er sehnte sich nach euch allen und war darüber hinaus in großer Unruhe, weil ihr von seiner Krankheit gehört hattet. Ja, er war wirklich krank. So krank, dass er beinahe gestorben wäre. Vers 27. Doch Gott hatte Erbarmen mit ihm und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir. Denn er wollte nicht, dass ich einen Kummer nach dem anderen erlebe. Ich schicke ihn jetzt so schnell ich kann oder so schnell wie möglich zu euch zurück. Und wahrscheinlich hat dieser Epaphroditus auf dem Schiff, er ist wahrscheinlich mit dem Schiff gefahren zu Paulus und er hat, das ist nur Spekulation, aber diese Schiffsfahrten waren ziemlich gefährlich und man ist oft krank geworden, zum Beispiel auf dem Schiff. Keine Ahnung, wahrscheinlich wegen Kälte und Feuchtigkeit und so weiter. Das war doch relativ gefährlich und darüber hinaus gab es natürlich alle weiteren anderen Gefahren und die medizinische Versorgung war natürlich auch nicht so gut. Also er hat das einfach in Kauf genommen, er ist zu Paulus gereist, er war ziemlich derbe krank. Dann habt ihr Freude, ihn wiederzusehen und ich muss mir weniger Sorgen machen. Heißt ihn als euren Bruder ganz herzlich willkommen. Menschen wie ihm könnt ihr nicht genug Achtung entgegenbringen. Denn dass er an den Rand des Todes geriet, lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst mir nicht erweisen konntet. Das war ein krasser Bruder, das war echt ein Kämpfer. Und ich musste so denken, boah, bin ich so ein Kämpfer für Jesus? Bin ich so ein Kämpfer fürs Evangelium? Kämpfe ich überhaupt noch den guten Kampf? Oder mache ich einfach nur irgendwie, was ich immer mache? So im Kindergottesdienst. Ist mir klar, wenn ich Kindergottesdienst mache, klingt jetzt doof, aber tatsächlich kämpfe ich dafür das Evangelium im Kindergottesdienst. Dass das rausgeht an die Kinder. Dass die Kinder wirklich merken, ja, da ist was dran. Jesus ist wirklich für sie da. Jesus ist wirklich, möchte wirklich ihr Herr sein. Sehe ich das, dass das auch ein Kampf ist für das Evangelium? Dieser Kindergottesdienst. Predige ich damit Inbrunst zu den Kindern oder oh, schon wieder Kindergottesdienst nächsten Sonntag? Oh, scheiße. Muss mich noch vorbereiten. Ich bereite mich vor. Ich mache das irgendwie, ich ziehe das irgendwie durch. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich kämpfe nicht. Kämpfst du in deinem Dienst? Weißt du, dass das zu dem Kampf dazugehört? Dass dein kleiner Dienst ein Teil ist von dem großen Kampf? den Gott kämpft oder den wir kämpfen. Den Kampf für den Glauben nach vorne zu bringen. Diese ganzen kleinen, du denkst, oh, ich bin nur so ein kleines Zahnrad im Getriebe. Ja, na und? Wie wichtig ist das, dass wir alle zusammen funktionieren? Das Bild vom Körper, Paulus, oh, ich bin nur so ein kleiner Finger, ich bin voll unnützlich. Nein, du bist überhaupt nicht voll unnützlich. Damit dieser Soldat Christi, wie Paulus hier sagt, damit dieser Soldat Christi überhaupt kämpfen kann, braucht er seinen kleinen Finger und er braucht auch seinen kleinen Zeh und er braucht auch wahrscheinlich seinen Blinddarm, dass er zumindest gut irgendwie funktioniert und nicht kaputt geht. Oh, ich bin nur ein Kaffeedienstteam. Ja, preis den Herrn, du bist ein Kaffeedienstteam. Kämpfe im Kaffeedienstteam den Kampf des Glaubens. Das hört sich auch komisch an, es ist aber wahr. Dadurch, dass du den Geschwistern im Kaffee dienst, du bringst ihnen Kaffee, Leute unterhalten sich, Leute kommen in den Gottesdienst, Gäste kommen, fühlen sich wohl, genießen die Gemeinschaft, Leute am Tisch gehen auf sie zu, sprechen mit ihnen über Jesus und du machst das mit möglich, durch deinen Kaffee, dass du in der Küche Kaffee kochst. Aber, ich muss Kaffee kochen, schon wieder. Nein, so macht ihr das ja nicht. Aber ist euch klar, dass das ein Kampf, dass ihr zum Kampf dazugehört? Macht euch das morgens klar. Heute ist Kampfzeit. Ja, das ist nicht einfach nur wie immer. Nein, vielleicht machen wir heute mal einen rechten Haken. Und ich bin ein Teil davon. Und ich möchte alles dafür geben in meinem Dienst, dass das Ding läuft. Dass der Haken ausgeführt werden kann von Jesus. Dass er dem Teufel ordentlich in die Fresse hauen kann. Und ich bin der kleine Finger. Preis den Herrn. Preis den Herrn dafür. Hauskreisleiter, kämpft ihr überhaupt noch in eurem Hauskreis? Oder vegetiert ihr nur vor euch hin? Und wartet den nächsten... Oh, schon wieder Dienst im Hauskreis. Kämpf mal für deine Geschwister. Das gehört zum Glauben, zum Kampf dazu. Hauskreise. Da musst du die Geschwister ermutigen, da musst du für sie beten, da musst du ihnen mal zuhören und ihnen helfen, dass sie durch die Woche kommen, dass sie nicht den Verstand verlieren auf ihren Job vielleicht. Wenn die anderen Kollegen sie wegdissen, dann bist du da und du kämpfst für deine Geschwister im Hauskreis. Na und? Das ist gehört mit zum Kampf. Dieser Mann hat einfach nur Geld irgendwo hingebracht, wisst ihr, was ich meine? Aber er hat für das Evangelium dadurch gekämpft. Er war ein Geldbote, aber ein Kämpfer fürs Evangelium dadurch. Er hat Paulus gesegnet, dadurch konnte Paulus wieder andere Menschen segnen. Die Mütter zu Hause, wisst ihr, ihr seid Mutter, ihr erzieht eure Kinder im Glauben. Und das darf niemand kleinreden, das ist ein Kampf und es ist ein guter Kampf. Und gebt nicht auf und fühlt euch nicht schlecht, ich bin nur Mutter. Ja was, ich bin nur Mutter? Das ist das Geilste, wo gibt Mutter? Ja. Oh, ich würde so gerne im Büro Formulare ausfüllen bei der Versicherung und mich da selbst verwirklichen durch, dass ich einen 8-Stunden-Job habe bei der VGAH. Vergleich doch mal einen Menschen, ein lebendiger Mensch, den kannst du formen, den kannst du positiv beeinflussen. Sorry, ich bin Pädagoge, ich bin Erzieher, deswegen da steht jetzt besonders mein Herz. Du kannst einen echten Menschen stark machen fürs Leben. Du kannst ihn aufbauen. Du bist sowas wie sein Trainer als Mutter. Du trainierst ihn, dass er fit wird, kämpfen kann, leben kann, Freude hat im Leben. Das ist kein kleiner Pipi-Fax-Job. Das ist nichts Schlechtes. Das ist der Hammer. Das ist die Bombe. Es gibt nichts Geiles. Irgendwelche Leute in Silicon Valley bauen irgendwelche geilen Roboter und forschen an künstlicher Intelligenz und so eine Scheiße. Du hast ein echtes Kind. Ein echtes Kind, du brauchst keinen scheiß Roboter. Was ist denn ein Roboter gegen ein echtes Kind? Die Leute, ja, ich bin voll der geile Ingenieur, ich baue Roboter. Ja, ich bin Mutter, ich baue Kinder. Amen. Amen. In meiner Gebärmutter. Nein, das geht nicht so weit, es ist wahr. Und meine Kinder können sogar sprechen, laufen, springen, tanzen. Das kann ein blöder Roboter alles nicht. Da geht der dreimal kaputt. Error, 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 Error. Wir lassen uns voll reinreden, dass das schlecht ist, eine Mutter und Vater zu sein. Das ist das Geilste, wo es gibt. Echt, es gibt nichts Größeres. Es gibt keine größere Ehre, als einen Menschen aufbauen zu dürfen. Zu einem Erwachsenen. Das sage ich als Pädagoge. Ich liebe meinen Job. Aber es ist wahr, wirklich. Oh nein, ich kann nicht Karriere machen in meiner geilen Firma. Ich kann nicht den ganzen Tag vorm Apple-Rechner sitzen und dazu beitragen, dass diesen geldgeilen Manager noch mehr Arsch in der Kohle in den Arsch gesteckt wird. Scheiße. Ich muss zu Hause einen echten Menschen irgendwie betreuen. Oh. Das ist so verdrehtes, falsches Denken. Die Leute fühlen sich besser, wenn sie in der Firma 8 Stunden vor ihren Rechner gefangen sind und da, was weiß ich, für tolle Sachen machen. Ja, das meiste ist ziemlich nicht so toll. Und sie schöpfen ihr Selbstwertgefühl daraus, dass sie 8 Stunden für eine Firma arbeiten, die sich dumm und dämlich daran verdient. Das ist ihr Selbstwertgefühl und sie fühlen sich scheiße, wenn sie zu Hause ein echtes Kind betreuen und sie sagen, wann kann ich das Blag endlich in die Krippe schicken? Das ist doch krank. Für mich ist das krank. Wir haben die falsche Gewichtung. Wir haben uns von der Welt voll ins Gehirn scheißen lassen. So, und jetzt höre ich auf mit Fluchen, es reicht. Wirklich, wir haben uns da wirklich beeinflussen lassen, negativ. Wir müssen kämpfen, Kampf des Glaubens. Kämpfst du noch in deinem Dienst? Hast du eine Vision für deinen Dienst? Oder sagst du, oh, ich bin Jugendmitarbeiter, oh, schon wieder Freitag, Jugendliche. Ja, ist ja ganz nett. Ja, ist ja, nee, ist ja voll schön mit denen. Mann, da sind echte Jugendliche. Die haben echte Probleme. Die haben echt Probleme damit, erwachsen zu werden. Und du könntest ihnen dabei helfen und für sie kämpfen. Die haben Probleme zu glauben an Jesus, weil das alles so crazy ist. Und weil alles andere ihnen tagtäglich in der Schule gepredigt wird. Haben sie Probleme an Jesus zu glauben? Du könntest ihnen dabei helfen. Du könntest freitagabends kämpfen für den Glauben. Ruben auch bei den Roots. Und alle seine Mitarbeiter. Aber wir haben die Stimmung... Oh, scheiße, heute komme ich wieder erst um 12 ins Bett. Sagt das etwa ein Soldat, wenn er am Kämpfen ist? Oh, scheiße, heute komme ich wieder erst um 12 ins Bett. Mann, der denkt doch nicht daran, wenn er ins Bett kommt. Der denkt daran zu kämpfen und zu überleben und dann geht er ins Bett. Aber, na egal. Gut. Aber Epaphroditus, der war nicht so einer. Das war ein Kämpfer. Der hat gekämpft in seinem Dienst an Paulus Seite. Und Leuten wie ihm soll man Achtung entgegenbringen, sagt Paulus. Und das ist auch was uns manchmal echt fehlt. Wenn so ein alter Hase kommt, der sein Leben im Dienst so, und wir gucken so, oh, warum sieht er so fertig aus? Ist ja gar nicht so ein junger, frischer Prediger, so knackiger Anfang 20er. Ah, so ein alter Sack. Der hat sein Leben vielleicht wirklich geopfert im Dienst für Jesus. Das kann man gar nicht genug achten. Also, was lehren uns diese 3 Sterne? Diese 3 Männer hier. Paulus, Timotheus, Epaphroditus. Ich denke, Paulus zeigt uns einfach Opferbereitschaft. Bereit, sein Leben zu opfern für andere. Er sagt, es ist sogar Freude. Wow. Ich freue mich sogar, wenn ich sogar noch umgebracht werde. Und dann ist das sogar einfach ein Trankopfer für mich. Wow, krass. Ich meine, der war nicht lebensmüde, wisst ihr, was ich meine? Aber der hat gesagt, ey, dann ist das halt einfach das Ende von meinem Dienst. Und so ist es. Timotheus, der Selbstlose, der einfach nur wollte, dass es den Menschen gut geht, um die er sich gekümmert hat. Der nicht auf sich selbst geschaut hat, sondern auf die anderen. Und Epaphroditus, der Kämpfer mit Kampfgeist, der für das Evangelium gekämpft hat, der risikobereit war. Der hat ein Risiko eingegangen für Jesus. Der hat seine eigene Gesundheit aufs Spiel gesetzt, um Paulus zu dienen und dem Evangelium. Das hat mich echt motiviert an den Jungs. Lass uns beten. Und Abendmahl feiern, Gott ist gut. Dass er uns überhaupt in den Dienst reinruft, oder? Dass er uns überhaupt, solche Loser, überhaupt hineinruft in seinen Dienst, wie schön, in die Ernte, er ruft uns in die Ernte, solche Leute wie wir, wie ich, Wahnsinn. Lass es ihm danken. Danke, Herr, dass du gestorben bist, dass du auferstanden bist, Herr. So wie die Botschaft, die die Apostel in Apostelgeschichte verkündigt haben, Herr. So eine gute Nachricht, Herr, dass du gekommen bist. Ja, und dass in dir die Sünden bezahlt sind, Herr. Dass wir nicht in unseren Sünden sterben müssen, wenn wir an dich glauben und wenn wir dir vertrauen, Herr. Danke, dass du das getan hast und du bist auferstanden, du lebst, Herr. Und wir dürfen dir jetzt dienen, Herr. Wir dürfen jetzt dazugehören und dir dienen. Du hast uns hineingerufen in die Ernte, so wie du deine Jünger hineingerufen hast in die Ernte, Herr. Und wir preisen dich, Jesus. Die Ernte ist so groß, Herr. Und ich glaube, dass hier in Hannover ist so eine riesige Ernte, Jesus. Und ich bitte dich, Herr, befähige uns, mach uns fähig, die Ernte zu sehen, sie einzuholen, Herr. Unseren kleinen Teil dazu beizutragen, zu dem Großen, was du tust, Jesus, durch alle möglichen Gemeinden, durch alle möglichen Christen, Jesus, in dieser Stadt und darüber hinaus, Herr. Ja, du schickst uns alle in die Ernte, Herr. Und wir wollen, wie Paulus bereit sein, unsere Freizeit zu opfern, Herr, und unsere Kraft auch zu opfern, Herr. Und wir wollen wie Timotheus lernen, die anderen zu sehen, Jesus, in der Gemeinde und ihnen zu dienen. Ja, auch sonntags, Herr, zu schauen, wer ist da und wie kann ich ihm vielleicht irgendwie eine Hilfe sein. Jesus, bitte schenk uns dieses Herz auch von Timotheus her und wie dieser Epaphroditus, Jesus, bitte gib uns diesen selben Kampfgeist her, dass wir ja auch bereit sind, fürs Evangelium zu kämpfen, Herr. Für unseren Glauben zu kämpfen, im positiven Sinne, Jesus. Die Zähne zusammenzubeißen, ja, wirklich Kraft an den Tag zu legen, Herr, mit dir. Und dass wir nicht unsere kleinen Dienste in Anführungszeichen gering schätzen, die kleinen Dinge, die wir tun, Jesus. Und ich bete auch gerade nochmal für die Mütter, Jesus, die von dir diese wahnsinnige Aufgabe gekriegt haben, diese große Aufgabe, einen Menschen zu prägen und ihn zu formen, positiv und im Glauben zu begleiten und ihm das Evangelium zu verkündigen, Herr, und dir vorzuleben, Jesus, wie gut du bist. Den Kindern vorzuleben, Herr, wie gut du bist, Jesus. Segne die Mütter und auch die Väter, Jesus, die auch letztendlich die ganze Verantwortung in der Familie auch tragen, die auch helfen müssen, Herr, neben der Arbeit. Und auch alle Mütter, die arbeiten, Herr, die ganzen Familien, ich bringe sie dir, Jesus. Und bitte schenk, dass niemand gering achtet, Herr, den Dienst, den sie da tun, Jesus, an ihren Kindern. Und bewahre unsere Herzen davor, dass wir selber gering davon denken, Herr. Was für ein großer, wichtiger Dienst das ist, Herr. Amen.